Das war jetzt meine Aufgabe in den letzten 8, 9 Monaten, dass ich hier einfach einmal das urdemokratische Element auch in Anspruch nehme, nämlich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu sein, das waren über 300, zuzuhören, zu sagen, mir ist es bewusst, dass die Wirtschaft mit dem Rücken zur Wand steht. Ich kann euch keine steuerliche Entlastung geben für die Arbeitnehmer, nämlich der Kostenfaktor Arbeit ist zu hoch besteuert. Ich kann aber euch garantieren, dass ich mich hundertprozentig einsetzen werde. Wie können wir das Bürokratiemonster zurückdrängen?
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Was kann ein Staatssekretär wirklich bewegen und wo stößt er an seine Grenzen? Warum ist Bürokratie nicht bloß nervig, sondern auch gefährlich für Standort und Demokratie? Was treibt dich an, ausgerechnet die schwerfälligste Maschine dieses Landes bewegen zu wollen? Heute bei Zusammen stärker, Unternehmer, Wutbürger mit Haltung und Staatssekretär mit Auftrag, bei uns Sepp Schellhorn.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, freut mich, dass du gekommen bist. Sepp, wer bist du und was machst du?
Naja, zum einen bin ich, und da muss ich dich berichtigen, ich bin im Moment karenzierter Unternehmer. Also ich habe ja all meine Funktionen unternehmerisch stillgelegt bzw. in andere Hände gegeben. Wer ich bin ein Unternehmer, der aus dem Tourismus kommt, der mittlerweile 58 Jahre alt ist und immer von dem Antrieb geprägt wurde, einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Und das hat mich sehr früh in die Politik ziehen lassen. Ein Jahr nach Gründung der NEOS 2014 bin ich in den Nationalrat gekommen und war dort eigentlich Sprecher in mehreren Funktionen für Tourismus, für Landwirtschaft, für Kunst und Kultur, auch einmal für Energie. Das wechselt ja immer wieder. Und seit diesem Jahr, also seit März 2025, seit dem 7. März, darf ich die Position des Staatssekretärs ausüben, nämlich für Entbürokratisierung und Deregulierung.
Gut, also per se Unternehmer, als Unternehmer kann man sich zwar formal karenzieren lassen, aber Unternehmer ist man, weil sonst wäre man ein Unterlasser.
Richtig.
Und das ist ja in deiner DNA, also du bist ja nicht, DNA-technisch nicht karenzierbar.
Nein, das stimmt, das prägt mich auch, dass ich gerade als Unternehmer weiß man, dass man liefern muss und dass man auch nicht nur Ergebnisse bringen muss. Und das treibt mich auch an, als Unternehmer auch ein Regierungsamt, in dem Fall den Staatssekretär, auch ausüben zu dürfen. Und hier auch im Wissen, was die Unternehmer belastet, was die Unternehmerinnen auch so stört, was standortfeindlich ist, auch hier mein Wissen und meine Energie darin hineinzubringen.
Also Influencer, Abgeordneter, Staatssekretär und wie gesagt DNA vorgegebener Unternehmer. Was verbindet das alles?
Das eine, das verbindet, dass man immer in Bewegung ist, dass man immer auch Chancen sieht, wie gesagt, einen Beitrag dazu leisten, dass man besser wird. Ich weiß nicht, ob man das einen Influencer nennen kann, aber es war schon ein Erfolg, damals als Unternehmer auch hier mit der digitalen Medienwelt auch den Menschen Freude zu machen. Influencer ist man dann, wenn man versucht, irgendwo was zu leiten. Vielleicht wollte ich die Menschen in die Küche leiten.
Ich wollte gerade sagen, du hast sie sicher in die Küche geleitet.
Ja, und ich habe vielen Menschen Spaß bereitet. Ich habe manches Mal wahrscheinlich auch Eifersuchtsdramen ausgelöst, weil in der Früh schon mein Reel angeschaut wurde unter dem Motto Sepp, was machst du? Ich wollte einfach den Menschen Spaß bereiten, hier zu kochen, weil ich glaube, dass das ein sehr kommunikatives Element ist, ihnen Einfachheit bieten, indem dass sie einfach wissen, was sie heute am Abend vielleicht kochen. Und zum anderen habe ich einen zweiten Kanal gehabt, der Politiker Bepsch, der hat damals auch schon als Unternehmer darauf hingewiesen, wo die Probleme der Unternehmerinnen und Unternehmer sind, wo ich selber meine Druckzonen gehabt habe. Das war zum einen in der Bürokratie, das war das sogenannte, sehr viel oft zitierte Fliegengitter und dann wieder auf der anderen Seite auch das, wie ich einen vermeintlichen 10-Euro-Schein zerschnitten habe, um den Menschen zu zeigen, wie viel eigentlich übrig bleibt von einem 10-Euro-Stück, wenn man alle Gebühren, alle Steuern, alle Aufgaben begleicht, weil mir das einfach zuwider war, dieses Unternehmer-Bashing, dass wir Unternehmer einfach nur Geldsäcke sind, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbeuten, das ist nicht. Das war der wahre Hintergrund, ist eher ein anderer. Und das wollte ich plakativ darlegen. Drum sind meine Reels, wie man so auf Neudeutsch sagt, auch so gut angekommen.
Du bist dann aus der Politik zurückgetreten, bist dann irgendwann einmal auch wieder zurückgekommen, also der Rücktritt vom Rücktritt. Was hat dich zurückgebracht oder was hat dich so rasend gemacht, dass du dir gedacht hast, ich hänge jetzt die Kochschürze wiederum für eine Zeit an den Nagel und werde hauptberuflich Politiker?
Dazwischen war 21 bin ich aus der Politik gegangen, das war die Corona-Zeit, das war eine wirtschaftlich wirklich herausfordernde Zeit, auch für touristische Unternehmen. Es war aber auch eine gewisse Ausgebranntheit und ich wollte damals auch nicht mehr dabei sein. Da waren diese Untersuchungsausschüsse, das Klima im Plenum, im Nationalrat war sehr vergiftet. Es fand eigentlich kein richtiger Diskurs mehr statt, der hat mich hinausgetrieben. Aber ich habe immer gesagt, das ist, man kann so sagen, also wie wenn man rauschgiftsüchtig ist, Crystal Meth einmal zieht, kommt man nie mehr davon vor. Mein Crystal Meth oder mein Rauschgift war immer die Politik. Ich bin ein politischer Mensch. Mein Bruder und ich wurden im Wirtshaus in der Gaststube aufgezogen, wo wir einfach mitbekommen haben, was Politik bedeutet. Und das hat mich wieder zurückgebracht, zuerst als Nationalratsabgeordneten und eben dann, nach Vollziehung oder nach diesem Koalitionsabkommen und Regierungsabkommen auch in das Staatssekretariat. Aber es ist der Beitrag, ich kann davon nicht locker lassen und es ist vor allem das, was mich so antreibt, dieser unternehmerische Zug dazu. Also ich bin, kann man schon so sagen, einer, der vor im Februar noch in den Betrieben gestanden ist, der tagtäglich nicht nur mit Gästen und Kunden zu tun hatte, sondern auch die Probleme der Mitarbeiter erkannt hat. Ich bin der Einzige, der das vorher gemacht hat und dann sofort auf die Regierungsbank gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Wert. Das muss auch eine Demokratie verkörpern. Der Querschnitt der Gesellschaft sollte nicht nur im Nationalrat verkörpert sein. Und es sind im Nationalrat offen gesagt sehr wenige Unternehmer drinnen, viele karenzierte Beamte, Lehrerinnen, Justizwache, Beamten, Polizisten. Es sind aber ganz, ganz wenige Unternehmerinnen drinnen. Und das ist, glaube ich, ein Wert, den die Demokratie auch ausstrahlen muss oder zurückbringen muss.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Leider Gottes sind die Strukturen in den Parteien halt nicht dafür geeignet, dass sie Unternehmer anziehen oder Unternehmer befördern in den Nationalrat. Du hast deinen Bruder erwähnt, der ist Chef der Agenda Austria. Eines Thinktanks liefert der die Vorlagen für deine Elfmeterschüsse, was die Entbürokratisierung angeht und die verkrusteten Strukturen oder habt ihr das sowieso selbst alles am Tisch und präsent?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also dass wie die Agenda Austria und andere Thinktanks sehr gute wissenschaftliche Arbeit liefern. Und es ist besonders wichtig, dass Ökonomen, die viel tiefer in der Sache drinnen sind, auch ihre Expertise veröffentlichen. Nein, ich schaue mir das sehr oft auf der Homepage der Agenda Austria an. Man kriegt auch viele Zusendungen, man kriegt es auch von anderen Thinktanks und daraus kann man sich ein Bild machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es wurde ja in der Vergangenheit mein lieber Freund, der nach wie vor mein Freund ist, auch kritisiert, dass ich einen vermeintlichen, ein Füllwort genommen habe. Das tut mir leid, dass das so aufgenommen wurde, aber mit den sogenannten Experten, sie sind Experten, das muss man auch sagen. Und es ist jetzt in puncto Entbürokratisierung auch besonders wichtig, dass Sie auch ein kritisches Auge, also so Thinktanks auch ein kritisches Auge darauf haben, was schon umgesetzt wurde und wie es umgesetzt wird.
Ja, sofern Sie unabhängig sind, nicht, und nicht irgendwo am Rockzipfel von irgendwelchen Kammern hängen.
Ja, mir ist zuerst nur ein Satz eingefallen, den hast du, weil du gesagt hast, wenn man Unternehmer sein will und in politisch arbeiten will oder muss, da hat es früher einen wunderbaren Ausspruch gegeben, zum Beispiel auch bei Arbeitgeberverbänden, nämlich damit du aufkommst, heißt es Goschen halten, Hände falten.
Genau.
Ja, das soll es nicht sein. Also ich glaube, es ist aber auch, und das derzeitige Demokratieverständnis und das derzeitige Bild ist auch jenes, dass man immer angeprangert wird, wenn man vorher schon halbwegs erfolgreich war, wenn man Unternehmer war, und dass man da einfach auch jetzt mal ein Tätschen kriegt dafür. Und das finde ich eigentlich, das finde ich traurig, dass das so ist, weil gerade, und da wiederhole ich mich, es besonders auch wichtig ist, dass man Unternehmer da drinnen hat, die auch die Sache verstehen, was hat eine Lohnsteuerreform für eine Auswirkung, was hat jetzt aktuell auch es für eine Auswirkung, was die Überstundenregelung betrifft, die ist hochkomplex, also die neuen Freistunden sozusagen. Also ich denke, dass es noch wichtiger sein wird, dass wir Menschen dazu finden, die sich für Politik, für die Gesellschaft auch engagieren und dass sie nicht stigmatisiert werden. Aber auf der anderen Seite, wer tut sich das denn dann noch an?
Ne? Ja, also ich kann dir aus eigener Erfahrung von Zusammenstärke auf jeden Fall berichten, dass sich ganz viele gar nicht trauen, vor den Vorhang zu treten, weil sie Repressalien und weil sie Nachteile befürchten als Unternehmer oder auch als Mitarbeiter einer Behörde oder eines Spitals zum Beispiel. Das ist leider auch ein Zug der Zeit, und Neid bekanntermaßen ist ja der größte Energiespender, den wir in Österreich haben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass auch viele nicht mehr in die Politik gehen, weil sie dort einfach dann mundtot gemacht werden. Aber das führt mich auch zur nächsten Frage. Wie kommst du denn da weiter in der Regierungsarbeit, noch dazu als jemand, der sagt, ich kann lästig sein? Was bedeutet das in der Praxis, und wie geht sich das aus mit Regierungsmitgliedern? Mir fällt dazu der Vizekanzler ein, der ja aus einer völlig anderen Ecke des Spektrums kommt.
Naja, da muss man auch die Rolle des Staatssekretärs annehmen. Also ich bin zwar jedes Mal beim Ministerrat dabei, ich sitze am Tisch, sitze auch auf der Regierungsbank. Ich habe halt nur als Staatssekretär kein Vorschlagsrecht, also das heißt, ich darf auch keine Ministerratsvorträge anbringen, das ist den Ministern und Ministerinnen überlassen. Ich bin de facto in Vertretung oder als Assistent auch Staatssekretär der Außenministerin am Regierungstisch. Ich sehe mich als Vermittler, ich sehe mich als wahnsinnig lästigen Staatssekretär, der in die Ministerien hineingeht, der auch dementsprechend mit den Ministern auf dieser Augenhöhe-Ebene auch spricht und sagt, da haben wir ein Bürokratieproblem, das ist der Problemaufriss, das wäre der Lösungsvorschlag, und den haben wir auch juristisch schon vorbereitet. Das war jetzt meine Aufgabe in den letzten 8, 9 Monaten, dass ich hier einfach einmal das urdemokratische Element auch in Anspruch nehme, nämlich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu sein, das waren über 300, zuzuhören, zu sagen, mir ist es bewusst, dass die Wirtschaft mit dem Rücken zur Wand steht. Ich kann euch keine steuerliche Entlastung geben für die Arbeitnehmer, nämlich der Kostenfaktor Arbeit ist zu hoch besteuert. Ich kann aber euch garantieren, dass ich mich 100%ig einsetzen werde. Wie können wir das Bürokratiemonster zurückdrängen. Und das Zuhören bei den Unternehmen war besonders wichtig, das Zuhören aber auch bei den Behörden, bei den Bezirksabgeordneten war besonders wichtig, weil die genau unter der gleichen Problematik leiden, nämlich keine Klarheit zu haben in der Rechtsauslegung, und das Zuhören bei den Bürgerinnen und Bürgern. Also wir haben ja auch eine eigene Anlaufstelle, die sogenannte seda.gv.at. Da kann man sich per E-Mail auch über den Bürokratie-Thematik auch nicht nur echauffieren, sondern auch Beispiele einbringen. Also wir wollen oder wir wollten einmal bei den Bürgern sein, bei den Unternehmen sein. Das hat ein bisschen gedauert, auch aus Gründen von anderen Thematiken, wie das Ministerratsgesetz, den Budgetbeschluss, der im Nationalrat beschlossen werden musste. Daraufhin konnte man erst meine Funktion, die Stelle auch ausloben bzw. ausschreiben. Nicht meine Stelle, sondern für meine Mitarbeiter. Und in der Zwischenzeit haben wir einfach gearbeitet und haben über 600 Vorschläge alleine von Unternehmen und den Bezirkshauptleuten eingesammelt. Und jetzt haben wir mittlerweile, ich glaube, 3000 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, das ist ein stetiger Prozess. Und das ist einfach ein ganz langer Weg, weil wir einfach schon zu überlastet sind. Man muss sich das so vorstellen, die Bürokratie ist auch gewachsen über die letzten 100 Jahre. Und Karl Kraus hat einmal sehr flapsig gesagt, das ist schon relativ lange her, der hat gesagt, für Bürokratieabbau braucht man noch ein paar Beamte. Da hat er sogar nicht Unrecht, weil wir müssen natürlich unsere Regeln, und es braucht klare Regeln, auch durchleuchten, auch sagen, sind die widersprüchlich oder nicht. Also das war meine Arbeit in den letzten Monaten und die geht jetzt kontinuierlich weiter, weil wir werden jetzt Monat für Monat entbürokratisieren.
Welche Zuschrift auf der SEDA-Plattform hat dich persönlich besonders berührt oder besonders geärgert?
Ich würde es gar nicht, also was mich erfreut hat, dass wir zum Beispiel diese Pickel-Nummer für die Autos, also dass die Intervalle für die Pickel-Überprüfungen länger dauern, ausgedehnter werden, dass die von einem Bürger kam, dass das aufgrund einer Zuschrift kam. Und wir haben es ausgerechnet, das ist eine Ersparnis von 200 Millionen für die Bürgerinnen und Bürger. Das hat mich erfreut. Was mich eher, und dem möchte ich ein persönliches Erlebnis auch mitgeben, da will ich jetzt nicht ein einzelnes berührendes Mail herauskehren, sondern die Situation mit meiner Mutter, die ja pflegebedürftig ist und wo es einfach hohe bürokratische Hürden gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien sitzend irgendwas als Rechtsnachfolger unterschreiben muss, ich oder mein Bruder, dann kriegt man dann ein Mail, das man dann aufmachen muss, dann muss man es ausdrucken, dann muss man damit einverstanden sein, muss man unterschreiben, dann tut man es scannen und wieder zurückschicken. In Zeiten der Digitalisierung ist das machbar, das machen auch einige Bundesländer. Ich bin halt aus Salzburg und da ist die Schnittstelle noch nicht vorhanden. Das Gleiche ist mit der E-Card, also die Hauspflege kommt, holt sich die E-Card, fährt dann wieder nach Schwarzach hinunter, geht zur Apotheke, holt das Rezept und fährt dann wieder herauf. Auch das könnte man in Zeiten der Digitalisierung ganz einfach lösen, wenn hier auch der Rechtsrahmen geschaffen wird. Und dieser Rechtsrahmen ist einfach hochbürokratisch und den müssen wir auch österreichweit lösen. Und das geht nicht nur in einzelnen Bundesländern. Das hat mich berührt, weil es meine Mutter einfach wahnsinnig geärgert hat. Und weil es meine Mutter, weil die das nicht, das ist für sie auch irgendwie ein Schamgefühl, da die Kinder damit zu belasten. Aber das sind so Themen, die mich einfach berühren. Das muss man einfacher machen. Und einfacher machen heißt einfach besser machen.
Und warum ist die Bürokratie ein Demokratiedefizit?
Die Bürokratie ist insofern ein Demokratiedefizit, weil wir immer was draufgegeben haben und es damit erschwert haben. Und weil wir damit nicht rechnen, also Demokratie ist ja eigentlich, wie der Churchill gesagt hat, ist einer der aufwendigsten, schwierigsten Formen von Regieren und von einer Gesellschaft, aber ihm fällt keine bessere Lösung ein. Also das heißt, wir haben immer versucht, auch alle Interessensgruppen in den letzten 100 Jahren auch zu befriedigen und haben, und das ist der Punkt, dass wir die Praxis nicht einfließen haben lassen in den Nationalrat. Und das Zweite ist, dass wir, und da komme ich wieder auch auf unser System hin, den Föderalismus einfach zu sehr gewähren haben lassen. Ich bin ein Befürworter des Föderalismus, aber des gesunden Föderalismus. So wie er in der Schweiz auch gelebt wird. Nämlich erstens von der bürokratischen Seite her servicieren an den Bürgern, sie auch also Dienstleister zu sein, mit einem klaren Regelwerk und gleichzeitig aber in meinem Bundesland auch dafür zu sorgen oder in meinem Kanton, wie es in der Schweiz ist, Wettbewerb auszuüben. Und jeder, der Unternehmer ist, weiß, dass Wettbewerb gesund ist für die Gesellschaft und gesund ist natürlich auch für ein Wachstum.
Aber was hindert uns daran, einfach zum Beispiel Bundesländern oder Gemeinden einfach das Geld zu verwehren?
Naja, ich darf ja auch, oder ich durfte auch für meine Partei in diesem Triumvirat, in dieser Dreierkonstellation auch den Stabilitätspakt mitverhandeln. Und wenn es jetzt ums Geld geht, dann geht es natürlich auch um das, und das ist ein Paradebeispiel, wie ist es denn gewachsen? Kelsen, der die Verfassung auch geschrieben hat, der hat immer auf eine Zweidrittelmehrheit auch alles abgezielt und wir haben immer Entscheidungen getroffen, die wir nicht mit einer Zweidrittelmehrheit, also in den letzten 20 Jahren, beschließen konnten, weil einfach dazu schlichtweg die Mehrheit im Nationalrat gefehlt hat. Was zur Folge hat, dass es die sogenannte 15a-Vereinbarung gegeben hat und die 15a-Vereinbarung sagt einfach, beim Beispiel jetzt Gesundheit, beim Beispiel Bildung, naja, den Ländern geben wir das Geld, wir sagen aber nicht, wie es gehen muss, sondern sie haben dann die Verantwortung. Und das bringt mich zu dem, was der Finanzminister Schelling einmal gesagt hat, nämlich, dass wir in einem Land leben, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und das heißt auch bei den Gemeinden, die müssen natürlich mit Aufgaben wie jetzt zum Beispiel der Infrastruktur, der Bildungsinfrastruktur, aber auch mit Pflegeheimen etc. zu Rande kommen, wo sie vom Land, das wiederum vom Bund kommt, also der Bund zahlt ans Land und dann kommt der Finanzausgleich für die Gemeinden, also der Gemeindelastenausgleichsfonds, so heißt es, wo sie mit Aufgaben betraut werden, wo sie aber keine eigene Handhabe haben. Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen bei uns in die Berg, sagt man, ich bin katholisch geworden. Ich habe gemerkt, was der Gemeindebundpräsident Pressl für ihre Aufgaben zu stemmen hat für die Gemeinden und wie ihnen die Hände dabei gebunden sind. Also ich habe Verständnis dafür erzeugt, was mich aber nicht davon abhält, auch Reformen einzufordern. Und das ist bei unserem Föderalismus eben schwer. Also was heißt das? Der Stabilitätspakt regelt sozusagen die budgetäre Entwicklung zusammen mit den Gemeinden, mit dem Städtebund, mit den Ländern und mit dem Bund, wie hoch der Verschuldungsgrad, wie hoch der Konsolidierungspfad in den nächsten Jahren ist. Wir müssen eben, und wir können nicht das so machen, wie es einmal die Steirer gemacht haben, dass wir sagen, okay, legen wir halt einmal alle Gemeinden zusammen oder machen wir so wie Dänemark, die haben, glaube ich, nur 41 oder 51 Gemeinden, dann geht das auch leicht, sondern wir brauchen hier die Zusammenarbeit und wir wollen in Zusammenarbeit mit der Digitalisierung Gemeindeverbünde schaffen. Was würde das bedeuten? Ich nehme das Beispiel Gasteinertal. Gasteiner ist ein relativ abgeschlossenes Tal, das sind drei Gemeinden, aber wenn es da einen Gemeindeverbund gäbe, wo eine Gemeinde von mir aus für den Tourismus zuständig ist, eine Gemeinde ist für das Bauwesen zuständig und Dorfgastein ist für die Verrechnung aller Bereiche zuständig, dann würden wir hier in der Verwaltung effizient einsparen können. Und das würde dann auf der anderen Seite wieder ausgabenseitig bei den Gemeinden zu Einsparungspotenzialen führen. Was heißt das? Wie geht man das an? Und das ist meine nächste Gruppe, wo ich drinnen bin nach dem Stabilitätspakt, ist eben der Bereich Digitalisierung, wo ich zusammen mit dem Gemeindebundpräsidenten Pressl und dem Staatssekretär Bröll einen Digitalisierungsbaum von unten nach oben arbeitet. Du kannst nicht so, wie sie das alle die meisten vorstellen, und da kommt jetzt der Scheller mit der Kettensäge, die anderen haben gesagt, du hast ein Hackbeil oder einen Schnitzelklopfer, eine auf die Birn geben und sagen, du musst das jetzt machen, sondern du musst das von unten nach oben machen. Damit man auch sieht, ein einheitliches IT-System für alle 2100 Gemeinden würde wir beide denken ja unternehmerisch, auch Vergleichswerte mit sich ziehen, Benchmarken. Wir könnten wirklich sagen, wie viel geben wir pro Bürger, pro Gemeinde aus? Und das würde uns dazu zu einem Wettbewerb zwingen.
Vielen Dank, Sepp Schellhorn. Wenn du beim Zuhören gedacht hast, endlich sagt's mal wer, dann geh auf zusammenstärker.at und bring dich ein, denn Veränderung beginnt genau hier.
Mit dem Diskurs. Danke, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank fürs Dasein.